Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Fredrik Steiger.
Kaum hatten die islamistischen Terroristen die Passagierflugzeuge in die Twin Towers von New York ins Pentagon in Washington geflogen, kaum waren also die Anschläge vom 11. September 2001 passiert, schon las und hörte man überall, die Welt ist nicht mehr dieselbe. Von einer Zäsur war die Rede, von einer historischen Zeitenwende, vergleichbar mit der Französischen Revolution oder dem Fall der Berliner Mauer. Die Welt schien erneut zweigeteilt, hier der Westen, dort der Islam, hier die Moderne, dort das Mittelalter, hier das Gute, dort das Böse. Mit seinen ständigen Drohungen per Video befeuerte Al-Qaida-Chef Osama bin Laden dieses Lagerdenken. 9-11 wurde zum Trauma für die USA, von der Allmacht zur Ohnmacht. Die verletzte und verunsicherte Supermacht begann erstmals einen Krieg aus Angst, angeführt von ihrem Präsidenten George Bush, der den War on Terror, den Krieg gegen den Terrorismus, ausrief. Wer nicht für uns ist, ist gegen uns, dazwischen gab es nichts. Dieser War on Terror wurde zunächst hauptsächlich in Afghanistan geführt. Der Großteil des Westens schloss sich ihm an. Der deutsche Verteidigungsminister Peter Struck prägte im Bundestag den Satz:
Unsere Sicherheit wird nicht nur, aber auch am Hindukusch verteidigt.
Dieser Krieg gegen den Terror am Hindukusch war im Grunde binnen Wochen erfolgreich. Die Taliban und mit ihnen Al-Qaida wurden aus Afghanistan verjagt. Die Taliban freilich sind inzwischen zurück. Und Al-Qaida fand anderswo, in Pakistan, im Jemen, in Somalia, in Nordafrika Unterschlupf. Doch der Militäreinsatz in Afghanistan ist 10 Jahre später noch immer in Gang, obschon das Hauptziel, Al-Qaida, längst weg ist. Der Krieg am Hindukusch hat inzwischen viele Ziele, viele Methoden, viele Gesichter. Zum Beispiel das Gesicht von Feldwebel Martin Haberer. Ein auf den ersten Blick bärbeißiges, auf den zweiten aber auch nachdenkliches Gesicht. Der Schädel kahlgeschoren, der Körper bullig, die kräftigen Hände oft zu Fäusten geballt. Doch Feldwebel Haberer ist, anders als es sein Aussehen vermuten ließe, kein Panzergrenadier. Der 30-Jährige ist unterwegs vom Bundeswehrfeldlager Mazar-i-Sharif in ein kleines afghanisches Dorf. Er will dort mithelfen, eine Schule zu bauen. Als er im Dorf ankommt, herrscht Streit. Ein Lastwagen der Bundeswehr hat eine Wasserzisterne geliefert. Sie wird nun abgeladen, aber wo soll sie hin? Das dafür nötige Gerüst fehlt. Ein paar Männer wollen von den Deutschen $5,000, um ein Gerüst zu besorgen. Haberer winkt ab.
Ja, nee, dann habe ich definitiv nicht das Geld. Ich habe nur die Information gekriegt, sie brauchen eine Zisterne, um das Wasser zwischenspeichern zu können.
Was immer die NATO-Truppen in Afghanistan anpacken, reibungslos läuft es selten. Dennoch wird die Zisterne abgeladen. Und erstmal provisorisch aufgestellt, ohne Gerüst. Die Schule, von der noch keine einzige Mauer steht, soll in wenigen Wochen schon in Betrieb sein. Natürlich keine Schule westlichen Zuschnitts, räumt Haberer ein.
Ja, sie sind wahnsinnig einfach gehalten. Es ist quasi wirklich nur 4 Wände, ein Betonfußboden und ein Dach aus Lehm oder aus Holz mit Blech überzogen. Und ansonsten sind dann wirklich nur die Schulbänke drinne, Fenster und das war's schon.
48 solche Schulen hat Haberer in Afghanistan bereits bauen lassen. Er weiß um die Schwierigkeiten, er weiß auch um die immer prekärere Sicherheitslage, die den zivilen Aufbau extrem behindert. Doch er ist überzeugt, etwas Nützliches für das Land zu tun und er tut es mit Freude.
Mir gefällt der Job. Man erlebt viel, man sieht viel. Es ist ein Hauch von Abenteuer dabei, auch Adrenalin, klar. Aber auch meine Einstellung als Soldat. Und ich bin ausgebildet für diesen Bereich und stelle meine Ausbildung auch gerne für einen Einsatz zur Verfügung.
Ein ganz anderes Gesicht dieses War on Terror ist das von Vincent Davin. Der belgische Adjutant ist bereits Ende 40. Mit seiner feinen intellektuellen Brille gleicht er eher einem Hochschulprofessor als einem Soldaten. Seine Militärmütze trägt er verwegen schief. Danvin ist Sprengstoffspezialist. Er kratzt gerade Erde von einer alten Tretmine, die sein Team gleich am Stadtrand von Kunduz unschädlich gemacht hat. Darunter kommen kyrillische Buchstaben zum Vorschein. Die Mine stammt also aus Zeiten, als die Russen versuchten, Afghanistan zu kontrollieren. Ebenso wenig erfolgreich wie heute die NATO. Seine Aufgabe hält der Belgier aber für richtig und nötig.
Donc une grande quantité de munitions, donc ce sont les 122 mm, les munitions d'artillerie, ça c'est un canon de campagne qui a été utilisé donc
Man habe in den letzten Jahren riesige Gebiete von zigtausenden von Minen und anderen Sprengkörpern befreit.
Au niveau des enfants, c'est plutôt la méconnaissance du danger de la munition donc
Zuvor hätten diese vor allem unter Kindern, die mit den explosiven Teilen spielten, Opfer gefordert. Außerdem bestand die Gefahr, dass alte Sprengkörper von Taliban, von Terroristen und Warlords wiederverwendet werden. Denn Danvin macht sich keine Illusionen.
Une fois que l'ISAF sera parti, il est fort probable qu'ils vont de nouveau se redéclarer les petites guerres ancestrales.
Sobald die NATO-Truppen Afghanistan verlassen hätten, würden all die Konflikte zwischen Interessengruppen wieder aufflammen. Dem versucht der australische Major Alex John Spencer entgegenzuwirken. Auf einem staubigen Feld außerhalb von Uruzgan, der ärmsten Provinz im Süden des Landes, üben seine afghanischen Polizeischüler gerade, wie man Straßensperren errichtet. Die Sirene können sie bereits bedienen, ansonsten mangelt es aber noch an so manchem. Spencer, der Praktiker mit dem vierschrötigen Gesicht, ist völlig verschwitzt. Auf dem Übungsplatz herrschen fast 40 Grad. In einer Pause zündet er sich eine Zigarre an. Er zeichnet ein nüchternes Bild.
Their loyalties are very much dependent upon who their commander is, which tribe they're from, which province they're from.
Die Loyalität der Polizeirekruten gehöre meist nicht dem Staat, sondern dem jeweiligen Chef oder Clanführer. Die meisten wüssten, was Recht und was Unrecht sei. Aber die lokale Kultur verhindere, dass sie entsprechend handelten und die Korruption bekämpften, statt sie zu fördern.
They all know it's wrong to do it. But their culture, if their commander says do it, then they do it.
Zwar gibt es in Afghanistan mittlerweile 120.000 Polizisten. Man ist damit beim Aufbau im Plan. Einer der Rekruten, Haji Bader, lobt die Ausbildung in höchsten Tönen und behauptet, jetzt sei er imstande, in seinem Dorf als Polizist zu dienen. Spencer jedoch verhehlt nicht.
I think they still have steps to go. Yeah, there is still a long way to go.
Es sei noch ein weiter Weg, bis die Polizei wirklich auf der Höhe ihrer Aufgabe sei. Schließlich gehört auch Baktosh Said zum Gesicht des größten NATO-Einsatzes aller Zeiten. Er ist Afghane, floh dann mit 14 Jahren vor den Taliban nach Deutschland und ist jetzt wieder in der Heimat. In gefreiten Uniform übersetzt er für die Bundeswehr. Ein junger, schlaksiger Mann mit kurzem, krausem Haar, wachem Blick und leiser Stimme. Er fürchtet, dass die NATO-Truppen Afghanistan zu früh wieder verlassen.
Dieses Land ist momentan wie ein vierjähriges Kind. Und man soll dem vierjährigen Kind den Weg zeigen. Und man soll denen zeigen, wie man richtig aussieht. Das Land ist verletzt. Man soll eine verletzte Person wieder heilen.
Er ist überzeugt, dass die Mehrheit der Afghanen die ausländische Truppenpräsenz noch immer wünschten.
Die Menschen, wo wir jedes Mal gehalten haben, die haben uns wirklich mit lächelndem Gesicht begrüßt und gewunken. Und wir haben ein super Gefühl gehabt.
Umfragen bestätigen das zumindest teilweise. Doch der Rückhalt für die NATO bröckelt. Die vier Gesichter, die vier Soldaten, die vier Tätigkeitsgebiete. Sie zeigen, was 10 Jahre nach 9/11 aus dem anfänglichen Krieg gegen den Al-Qaida-Terror geworden ist. Aus Afghanistan soll ein stabiler, demokratischer und prosperierender Staat werden. Damit hat man sich wohl übernommen. Zumindest indirekt räumt das auch der deutsche General Hans-Lothar Domröse ein, der in Kabul als NATO-Stabschef amtierte.
Als wir, die internationale Gemeinschaft, hierher gekommen sind, waren wir vielleicht etwas optimistisch, zu freudig und vielleicht auch ein wenig zu naiv, was die Dauer und die Intensität des Einsatzes angeht.
Dennoch beharrt er darauf, im Kern gehe es weiterhin darum, den Terrorismus zu besiegen.
Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir jetzt abzögen, würde der Taliban sofort wieder die Oberhand gewinnen und dies wäre ein Land, in dem Terrorcamps wieder entstehen würden.
Schon US-General Stanley McChrystal, bis vor gut einem Jahr NATO-Oberkommandierender in Afghanistan, musste jedoch erkennen, dass die Taliban, die jetzt quasi stellvertretend für Al-Qaida bekämpft werden, militärisch kaum zu besiegen sind. Die NATO habe zwar aus anfänglichen Fehlern viel gelernt, aber
the Taliban themselves, which are most notably in the south, they have gained strength
Die Taliban selber seien ebenfalls stärker geworden und übten immer mehr Gewalt aus.
The situation here is serious. The insurgency has grown. As I mentioned, it's grown geographically and it's grown in levels of violence.
Geografisch und bezüglich des Ausmaßes der Gewalt sei der Aufstand gewachsen. Aber auch McChrystal hält fest an der alten Doktrin. Beim NATO-Einsatz gehe es um weit mehr als bloß um Afghanistan, nämlich um die Freiheit der Welt, um den Schutz der Welt vom Terrorismus.
I think people understand the importance. In fact, the people here are actually fighting for the freedom of other people.
Gewiss, es lässt sich argumentieren, dass seit dem NATO-Einsatz am Hindukusch weltweit kein einziger Terroranschlag mehr seinen Ursprung in Afghanistan hatte. Das ist richtig. Doch kann man daraus folgern, der Einsatz von inzwischen 135.000 Soldaten sei noch immer zwingend? Zumal dieser Ferneinsatz seitens der NATO bisher 2.700 Tote forderte und weit über 100 Milliarden Franken kostete. Die Frage, ob War on Terror überhaupt eine vernünftige Strategie sei, ob sich Terrorismus mit militärischen Mitteln bekämpfen und besiegen lässt, wird immer lauter gestellt. Die NATO bejaht sie noch immer. Laut General Manfred Lange, dem zweithöchsten General im militärischen Hauptquartier der NATO im belgischen Mons, wächst die Bedeutung des Antiterrorkampfs in der Prioritätenordnung des Militärbündnisses sogar noch.
Ich denke, dass der Terrorismus an allererster Stelle steht, dass sich die Allianz künftig eher mit Fragen des Terrorismus auseinandersetzen muss.
Und er sieht gar klar positive Anzeichen in Afghanistan.
Ich denke, dass sich die Lage in Afghanistan in den letzten 12, 15 Monaten signifikant verbessert hat. Dass man seit einigen Monaten deutliche Fortschritte sehen kann.
Die neuerdings positiveren Beurteilungen dienen primär dazu, den beginnenden Truppenabzug zu rechtfertigen. Man will so oder so weg. Damit man das ohne allzu großen Gesichtsverlust tun kann, muss man aber sagen, die Ziele seien erreicht. Führende Terrorismusexperten wie Nigel Ingster, früher Vizechef des britischen Geheimdienstes MI6 und jetzt bei der Denkfabrik IISS, sind ohnehin überzeugt, dass die Al-Qaida-Bedrohung anders ist als ursprünglich vermutet.
We've come to a realization that the threat in practice was not quite what we thought it would be, though that of course is not to say that it's not.
Eine andere Form der Bedrohung erfordere andere Rezepte. Wenn Al-Qaida nicht mehr eine homogene Organisation ist, die zentral gesteuert und aufs Engste mit einem Regime, jenem der Taliban, verzahnt ist, dann ist ein militärischer War on Terror kaum noch das richtige Rezept.
It's evolved an enormous amount and I think in effect the model that we would be looking at is global cooperation between a wider.
Es sei sinnvoller, einen zivilen Kampf gegen den Terrorismus zu führen, mit Hilfe klassischer Polizeiorgane, unterstützt von Geheimdiensten und vor allem global koordiniert. 10 Jahre nach 9/11 ist das Nervenzentrum also zunehmend ein anderes. Nicht mehr von Feldlagern in Afghanistan aus, nicht vom NATO-Hauptquartier in Belgien wird der weltweite Antiterrorkampf gesteuert, sondern von ganz banalen Bürogebäuden aus, jenem von Interpol in Lyon und dem von Europol in Den Haag. Dort wurde eben erst der neue, große, schicke Hauptsitz von Europol eröffnet. Als die europäische Polizeibehörde vor 12 Jahren, also vor 9/11, geschaffen wurde, stand noch keineswegs der Antiterrorkampf im Vordergrund. Es ging um klassische organisierte Kriminalität, um Schlepperbanden, Frauen- und Kinderhandel, Autohehlerei, um Geldwäscherei und Falschmünzerei und in allererster Linie um die Drogenkriminalität. Darauf verweist noch heute eine Ausstellung im Foyer, wo eine kleine Hanfplantage zu sehen ist und Maschinen, die sekündlich künstliche Drogen ausspucken. Der belgische Drogenfahnder Werner Verbruggen erklärt, wie leicht es sei, Designerdrogen herzustellen. Die Drogenbekämpfung ist noch immer wichtig. Viele der inzwischen 650 Mitarbeiter befassen sich damit. Doch für den neuen britischen Chef von Europol, Rob Wainwright, steht inzwischen der Terrorismus im Vordergrund. Martialische Sprüche, laute Worte, à la George Bush und Getreue, sind dem 44-jährigen Wirtschaftswissenschaftler fremd. Der schlanke, hochgewachsene Waliser leitet Europol seit 2009. Trotz einer langen Polizeikarriere in England wirkt er keineswegs wie ein Polizeihaudegen, eher wie ein Sicherheitsexperte in einer Denkfabrik.
We don't talk about a war on terror. We talk about making sure that all sections of society, all sections of government, the law enforcement community are mobilized.
Wir sprechen hier nicht von einem Krieg gegen den Terror. Es geht uns darum, dass sich alle in unserer Gesellschaft, die Bürger, die Regierungen, die Behörden, die Wirtschaft, der Terrorismusgefahr bewusst sind und entsprechende Vorkehren treffen.
Für ihn ist Europol ideal positioniert, um diese Anstrengungen zu koordinieren.
Wir besitzen einzigartige Fähigkeiten, um die nationalen Polizeiorgane zu unterstützen und die aktivsten Terrororganisationen zu identifizieren. Wir sind eine Informationsdrehscheibe mit einer riesigen zentralen Datenbank und mit etlichen der besten Terrorismusexperten.
Wir sehen eine Intelligence-Picture of still quite a high threat from terrorism across Europe, but that we haven't seen.
Unser Bild zeigt nach wie vor eine starke terroristische Bedrohung, auch in Europa. Dass es seit 5-6 Jahren, seit den Anschlägen auf London und Madrid, keine große Terrorattacke in Europa mehr gab, ist nicht auf eine nachlassende Bedrohung zurückzuführen. Vielmehr darauf, dass die Polizei viel besser geworden ist im Antiterrorkampf.
Die Bedrohung ist nicht geringer geworden, aber anders, heißt es bei Europol. Und sie werde sich ständig weiter verändern. Dezentraler, fragmentierter, ohne klare Führungsstruktur und keineswegs beschränkt auf islamistische Netzwerke. Die Bluttat des norwegischen Einzeltäters Anders Behring Breivik passt für Europol ins neue Bedrohungsbild. Klar ist auch, kein Land ist gefeit vor Attacken. Nicht Norwegen, nicht die Schweiz. Dschihadistische Netzwerke dürfe man aber keineswegs abschreiben, denn sie operieren zwar nicht mehr von Afghanistan aus, aber haben andere Orte gefunden, von wo aus sie planen und wirken können.
Allein im vergangenen Jahr stieg die Zahl der verhafteten Terrorverdächtigen mit islamistischem Hintergrund um 50%. Eine gewaltige Zunahme, die auf zunehmende Aktivitäten hindeutet. Bei jedem zweiten Verhafteten gab es Indizien, dass er ganz konkret Terroranschläge vorbereitete. Solche harten Fakten plus nachrichtendienstliche Hinweise zeigen mir, dass wir die Terrorbedrohung keinesfalls unterschätzen dürfen.
Wainwright widerspricht entschieden jenen, die finden, der Aufwand im Antiterrorkampf sei zu groß, gemessen an der Bedrohung. Richtig ist, Terroranschläge forderten nach 9/11 relativ wenig Opfer in westlichen Ländern. Anders sieht es etwa in Somalia aus, in Afghanistan oder Pakistan. Dennoch investiert der Westen Unsummen in den Antiterrorkampf, ganz abgesehen vom Antiterrorkrieg. Allein das neu geschaffene US-Sicherheitsministerium beschäftigt heute 210.000 Angestellte und verfügt über ein 50-Milliarden-Dollar-Budget. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI schätzt, dass die Terrorismusbekämpfung weltweit gegen 2 Billionen Dollar, also 2.000 Milliarden, verschlang. Vertreter des Sicherheitsapparates wie Europol-Chef Rob Wainwright führen naturgemäß die moderate Opferzahl gerade auf die massiv verstärkten Vorkehren zurück. Und sagen so indirekt, hätte man nicht derart viel in die Sicherheit investiert, gäbe es viel mehr Terroropfer.
The operational capabilities, the counter-terrorist legislation in particular has definitely improved over those 10 years.
Wir sind heute besser gewappnet. Die operationellen Kapazitäten wurden erhöht. Die Antiterrorgesetzgebung wurde fast überall verbessert. Es gibt heute länderübergreifende Ermittlungsteams. Es gibt einen europäischen Haftbefehl. Wir sind heute viel effizienter als vor 10 Jahren.
Denn der Ausgangspunkt jeder Terrorismusbekämpfung sei die alltägliche Arbeit des Quartier- oder Dorfpolizisten. Er stelle fest, wenn sich in seinem Revier etwas tue, wenn sich Gruppen einnisteten, wenn Ungewöhnliches passiere. Doch diese Puzzleteile müssten nach oben gelangen, wo sie sich eventuell zu einem Bedrohungsbild fügten. Stark verbessert hat sich offenbar auch die Zusammenarbeit mit der Weltpolizeibehörde Interpol. Als Europol neu geschaffen wurde, gab es große Reibereien.
One of the best partnerships that I have in this job of mine is with the chief of Interpol.
Inzwischen bezeichnet Wainwright den amerikanischen Interpol-Chef Ronald Noble sogar als Freund und exzellenten Partner. Die Verbesserung der Kooperation, die griffigeren Antiterrorgesetze, die intensivierte Überwachung, all das, was die Sicherheitsverantwortlichen als Fortschritte sehen, sehen andere als ganz großes Problem. Allen voran Thomas Hammarberg. Er ist Menschenrechtskommissar des Europarates. Früher war er Generalsekretär von Amnesty International, damals, als die Menschenrechtsorganisation den Friedensnobelpreis erhielt. In seinem Büro im 6. Stock des Palais de l'Europe in Straßburg ist er nur selten anzutreffen. Die meiste Zeit recherchiert der 69-jährige Schwede vor Ort, geht Menschenrechtsverletzungen nach in sämtlichen Mitgliedsländern des Europarates. Er war einer der Ersten, die nach 9/11 Alarm schlugen. nicht wegen der Terrorgefahr, sondern wegen der Auswüchse bei der Terrorbekämpfung. Schon die Vorstellung eines War on Terror hält er für hochproblematisch.
That concept was extremely unfortunate. You can't start a war against a philosophy or a sort of mentality.
Dieses Konzept war äußerst unglücklich gewählt. Man kann nicht Krieg gegen eine Philosophie führen. Ein solcher Krieg wäre nie zu Ende. Eine Terrororganisation ist etwas anderes als ein feindlicher Staat. Es wird immer gewalttätige Leute geben, egal mit welchen Beweggründen. Man muss gegen diese Leute, diese Gruppierungen vorgehen, sie verhaften und vor Gericht bringen, aber nicht militärisch bekämpfen.
Hammarberg kritisiert seit Jahren, dass man im Kampf gegen den Terrorismus die Proportionen aus den Augen verloren habe.
One of the unfortunate outcomes of this so-called war on terror is an atmosphere of hysteria.
Nach 9/11 entstand eine Atmosphäre der Hysterie, die während Jahren von der US-Regierung genährt wurde. Eine gigantische Maschinerie wurde in Gang gesetzt, zum Sammeln von Informationen. Derart viele Informationen, dass man sie gar nicht mehr sinnvoll auswerten und echte Probleme identifizieren kann. Das System erstickt vor lauter Daten.
Beileibe nicht nur in Guantanamo, nicht nur in den USA wurde übertrieben, sondern auch in Ländern wie der Schweiz. Hier erlebte das Fischieren nach 9/11 eine neuerliche, unerwartete Hochblüte. Der Menschenrechtskommissar spricht von umfangreichen Menschenrechtsverletzungen und stützt sich dabei nicht zuletzt auf Untersuchungen des Schweizer Europaratsabgeordneten Dick Marty.
They kidnapped people also in Europe. They brought them to secret places of detention.
Die CIA hat in Europa Leute gekidnappt, sie in Geheimgefängnisse gesteckt und dort zum Teil schwer gefoltert. Niemand wurde bisher dafür zur Verantwortung gezogen.
Doch warum hat Europa, wo kein George Bush regierte, willfährig mitgemacht?
There seems to be a reluctance of among the European governments to discuss.
Die europäischen Regierungen haben eine Heidenangst, die USA zu irritieren, weil sie befürchten, dass dies die Zusammenarbeit europäischer mit amerikanischen Sicherheitskräften blockieren könnte. Diese Haltung ist inakzeptabel. Wir sind unabhängige Staaten. Wir müssen selber entscheiden, was unsere Sicherheitskräfte tun dürfen und was nicht.
Including those who are in the field of the security.
Als besonders gravierend empfindet Hammarberg, dass nach 9/11 das totale Tabu jeglicher Folter aufgeweicht wurde. Manche Politiker relativierten es auf einmal und selbst zahlreiche Medien.
If you allow some torture in some situations, you open up the Pandora box.
Wer ein bisschen Folter in gewissen Fällen erlaubt, öffnet die Büchse der Pandora. Eine der großen Errungenschaften der Zivilisation ist deshalb heute in Frage gestellt, nämlich dass nie niemand und nirgends gefoltert werden darf. Das beunruhigt mich schwer.
Skandalös sind, so Hammarberg, auch die ausgerechnet von der UNO erstellten Terrorlisten. Dort finden sich zwar auch Terroristen, aber ebenso, wie man inzwischen weiß, viele völlig unbescholtene Bürger, deren Freiheit aber, weil sie auf der Liste stehen, arg eingeschränkt ist. Bedenklich sei außerdem, dass fast überall und meist klammheimlich die Geheimdienste ausgebaut wurden. Just jene Organisationen, die selten voller demokratischer Kontrolle unterstünden.
They are too independent. I really think that governments have not sufficient control of what they are doing. And it seems that some of those.
Noch immer unterschätzen viele Bürger, wie sehr ihre Freiheit heute durch die immer umfassendere Überwachung eingeschränkt werde. Vom Telefonabhören über die Internetüberwachung, von der Kontrolle der Finanzflüsse bis hin zu allgegenwärtigen Überwachungskameras im öffentlichen Raum und zu den äußerst mühseligen Sicherheitsmaßnahmen etwa im Flugverkehr.
We as individuals in our societies are under more control now than ever before.
Wir werden heute so intensiv überwacht wie nie zuvor in der Geschichte. Die moderne Technologie gibt den Behörden ständig neue Instrumente in die Hand. Privateste Dinge werden heute ausspioniert und die persönliche Unversehrtheit eines jeden wird ständig verletzt.
Serious problems when it comes to data protection of the individual integrity.
Die Vertreter des Sicherheitsapparates jedoch bezeichnen gerade diese Rundumüberwachung als notwendig. Man müsse alle Mittel nutzen, die man habe, um Terroristen auszuschalten. Europol-Chef Rob Wainwright räumt zwar ein, es gebe berechtigte Vorwürfe.
Always we can make improvements. Always there will be some outrages in individual cases.
Verbesserungen seien immer möglich. Übergriffe in Einzelfällen könne es geben. Doch er beharrt darauf, dass man bei seiner Behörde, bei Europol, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit sehr ernst nehme.
We're talking about making sure that we can defend and protect the values of a free society that we so cherish in Europe.
Europol verteidige die Werte der freien Gesellschaft und halte sich deswegen streng an die Gesetze.
It's important that as we fight terrorism, that we do it in a way to uphold the values of a free society that we so love in Europe.
Man könne Terroristen nicht bekämpfen mit den Methoden von Terroristen. Daran halte man sich, zumindest in der EU. Die Frage, ob wir das auch von den USA und von den Sicherheitskräften jedes einzelnen EU-Mitgliedlandes sagen könne, lässt er unbeantwortet. Klartext spricht dafür Menschenrechtskommissar Thomas Hammarberg.
It did change the way that authorities and also quite a lot of the media looked upon.
Es gibt heute eine neue Normalität. Dick Cheney, der US-Vizepräsident unter Bush, hat das ausdrücklich bestätigt. Was man zuvor punkto Menschenrechte erreicht hatte, soll nicht mehr gelten. Die unfassbare Gewalt des Terrorismus verlange nach einer neuen Normalität. Ich bin der Meinung, wir müssen uns die alte Normalität zurückerobern.
Not any new anti-human rights policy.
Hammarberg redet die terroristische Gefahr nicht klein. Doch er ist überzeugt, dass man sie zwar nicht völlig besiegen, aber in Schranken halten kann, auch mit demokratischen, mit rechtsstaatlichen Methoden.
Oh, we are winning. What makes our society strong?
Wir gewinnen doch. Unsere Gesellschaft ist stark, gerade weil wir nicht nur auf militärische Mittel, auf Gegengewalt setzen. Wir haben soziale Mittel, wir setzen auf Gerechtigkeit, wir sind eine humane Gesellschaft. Das ist es, was uns stark macht, und darauf sollten wir uns wieder stärker besinnen.
Er räumt ein, dass die Sicherheitsorgane dazugelernt hätten in den letzten 10 Jahren, dass es Selbstkritik gäbe, dass man einsehe, dass nicht nur die USA selber, sondern auch die Europäer in ihrer Kooperation mit den USA über Leichen gingen. Aber um das Umdenken deutlich zu machen, müsse man endlich den Stall ausmisten. Die Wahrheit über alle Menschenrechtsverletzungen müsse ans Licht, die Schuldigen müssten bestraft werden. Vieles ist anders geworden nach 9/11. Die Welt ist zwar noch dieselbe, aber die Angst vor Terroranschlägen ist allgegenwärtig. Den unglaublichen Ausbau der Kräfte zur Terrorbekämpfung empfinden viele als legitim. Elemente eines Überwachungsstaates, die Preisgabe eines guten Stücks Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, all das wird auf einmal auch in westlichen Demokratien akzeptiert. Trotzdem, Anschläge, mal kleine, mal gewaltige, wird es immer wieder geben, egal was wir tun. Wir haben gelernt, dass kleine, aber skrupellose Gruppierungen mit geringen Mitteln Großmächte herausfordern und in Panik versetzen können. Gleichzeitig erlischt die Hoffnung, dass der Terrorismus irgendwann endgültig besiegt sei.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.